Herzlich willkommen bei
«Techtel Mechtel»,
dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 216 mit mir, Philipp Rüegg, mit dem Florian Bodoki.
Hallöle.
Dem Samuel Buchmann.
Hoi miteinander.
Und dem Luca Fontana.
Hallo.
Haben das genossen, die freie Woche, letzte Woche? Und keinen Podcast mal müssen machen.
Ich war sowieso in der Ferien. Gewesen. Ich hätte sowieso keinen Podcast müssen machen. Das heisst, ich habe meinen Joker eigentlich verspielt.
Oder hast du es schon vermisst? Hast du einen Fix gebraucht?
Ja, ja. Darum haben wir ja noch angefressen gemacht.
Genau. Wir haben uns geholt. Es war sehr entspannt. Das ist, was man überhaupt nicht daran denken. Ich habe aber schon dann, als er erst am Freitag rausgekommen ist, habe ich schon irgendwie Fragen bekommen in irgendeinem meiner Artikel, wo der Podcast bleibt.
Ich im Fall auch schon am Donnerstagabend schon Frage bekommen, letztes Mal, weil wir ja den Podcast am Donnerstagabend aufgenommen haben in Köln. Und dann haben wir natürlich erst am nächsten Tag dann gemacht und sind schon Fragen gekommen, wo bleibt der Podcast? Hey, easy. Er kommt.
Es ist einfach gut zu wissen, oder? Manchmal habe ich auch das Gefühl, der Schwätz ist einfach in den Äther rein, aber nein, es losen Leute.
Ja, offenbar schon.
Ja. Ja, im Fall. Gerade letztens bin ich am Spreitenbacher-Fest und bin von jemandem angesprochen worden. Ich wollte jetzt den Namen nicht sagen aus Anonymitätsgründen, aber ist ein uralter Kollege aus wirklich Schulzeiten, der uns zulässt und halt wie so ist, also Dorffest, wo man sich mal wieder sieht, so ist er gekommen und gesagt, hey, ich höre mega gerne euren Podcast, ich mache es super und so. Und ich muss sagen, es ist irgendwie immer noch, es fühlt sich immer noch surreal an für mich, dass irgendeine Sau uns da draussen zulässt, aber offenbar machen wir unseren Job nicht so schlecht und es freut mich auch immer wieder zu hören, wenn wir etwas gut machen und ich habe mega Freude gehabt. Und, du uns wieder zulässt, ist, hey, lieber Gruß da raus.
Und gleich noch doxt.
die haben die aktuelle Folge noch nicht gelassen, stellen alle ab. Nein, genau, wir haben auch wieder ein paar News gefunden, es ist wieder ein bisschen dürftig aktuell, man könnte fast meinen Sommerflauten, aber wir reden heute über Telegram, respektive den CEO, dann über die Black Myth Wukong Popularität und Kontroverse, einfach weil es so lässig ist, über die Themen zu reden. Über das können wir dann. Ja, ich weiß auch nicht, gar nicht so kontrovers, aber anders problematisch ist Horizon, an American Saga, am Kevin Costner, sein neuestes Werk. Und dann in der Spielecke reden wir über Age of Mythology Retold und Star Wars Outlaws. Also, wir fangen gerade an mit unseren News.
News. News aus der Tech-Welt.
Ja, Telegram, der populäre Messenger-Dienst. Dort gibt es zu reden, weil der CEO verhaftet worden ist, Flo. Wieso?
Genau, der Pavel Durov. Ja, vermutlich, weil er es verdient hat. Nein, also der Pavel Durov ist der CEO von Telegram und auch der Gründer von Telegram. Das ist ein russisch-französischer Doppelbürger, der den Firmensitz mittlerweile in Dubai hat. Und ja, er ist jetzt einmal, also er ist momentan jetzt wieder auf freiem Fuß gegen Kaution, darf Frankreich aber nicht verlassen, das sind einfach die Regeln. Und ich nehme an, die Kaution wird ordentlich hoch gewesen sein, was ihn wahrscheinlich überhaupt nicht juckt. Es gibt 12 konkrete Anschuldigungen gegen den Pavel Durov. Die meisten im Zusammenhang mit Telegram, wer Telegram benutzt und wer Telegram auch mal ein bisschen vertieft angeschaut hat mit diesen Channels, kann sich auch ein bisschen vorstellen, warum. Es ist, ich will es jetzt nicht gerade Darknet nennen, aber es driftet schon in die Richtung ab. Aber also es ist also bei weitem mehr als einfach ein Messenger. Also,
ich als mega ignorante Person da, Telegram ist doch mal so als die grosse Alternative zu WhatsApp und allenfalls auch Signal genannt worden, wo es mit all diesen ganzen Privatsphäre-Sachen losgegangen ist. Ah nein, du nicht WhatsApp Gott benutzen, Amerika los zu. Telegram ist sicherer. Habe ich etwas verpasst mittlerweile?
Alternative zu Signal ist es sicher. Eine bessere Alternative zu Signal habe ich jetzt also, nie gehört.
Aber Luca, man muss es so sehen, Luca. Wenn Sie sagen, Amerikaner können dort nicht zulassen, dann stimmt das vermutlich. Mhm. Aber es hören halt andere zu. Also grundsätzlich bei Telegram, jetzt begeben wir uns schon auf den Seitenast, weil eigentlich geht es um den Pavel Durov, aber nur ganz kurz zusammengefasst. Grundsätzlich, du musst opt-in beziehungsweise opt-outen aus der encryption-freien Version von Telegram. Du musst das in den Einstellungen, musst die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aktivieren. Standardmäßig ist es nicht so. Und Telegram selber kann alles mitlesen. Das hat man untersucht. Alles. Einzelchats, Gruppenchats, Channels, alles. Und es sind in der Vergangenheit auch schon mehrfach Fälle bekannt worden, wo Telegram auf grossen Druck und auf grosse Nachfragen von Regierungen oder von Strafverfolgungsbehörden auch schon Daten rausgegeben hat. Ja. Also es ist wirklich...
Und der andere Punkt ist, glaube ich, dass es halt tatsächlich sehr populär scheint sie bei halt einfach so komischen Gruppierungen, weil man sich dort einfach gut findet in diesen genau Channels. Mhm. Und das gibt es offenbar nicht, ein Bondo bei Signal oder so. Weißt du, wo die ganzen halt Verschwörungstheoretiker sich finden und einfach so.
Genau, es ist halt so ein bisschen der anti-westliche Vibe. Also Zensur findet eigentlich auch quasi, also was heisst Zensur? Moderation findet eben eigentlich quasi gar nicht statt, egal um was es geht. Sehr selten und nur auf grossen Druck wird so viel manchmal Hate Speech entfernt und so. Aber der beste Beweis, dass halt, dass es dort immer noch rund geht und eigentlich kaum Moderation herrscht, sind eben die 12 Anschuldigungen, wo der Pavel Durov als Mitgründer und CEO jetzt einfach als Mittäter genannt wird. Also ich lese mal kurz vor. Betreiben von einer Online-Plattform, um illegale Transaktionen von organisierten Banden zu ermöglichen. Weigerung auf Ersuchen von zuständigen Behörden, Informationen oder Unterlagen zu übermitteln, die die brauchen, um dagegen vorzugehen, juristisch. Besitz von pornografischen Bildern von Minderjährigen. Organisierte bandenmäßige Verbreitung, Angebot oder Bereitstellung von pornografischen Abbildungen von Minderjährigen. Erwerb, Besitz, Handel, Transport, Verkauf von Betäubungsmitteln.
Wow.
Also wirklich organisierte Betrug, Bildung krimineller Vereinigung, Geldwäsche, Erbringung von kryptologischen Dienstleistungen zur Gewährleistung von Terrorismus, Import
also,
von...
Also das kriminelle Bingo-Karte, die hat er einfach gefüllt.
Die hat er gefüllt. Aber sorry, nochmal schnell, Flo. Er wird nicht beschuldigt, dass er das alles... verbrochen hat, sondern in dem Sinn ermöglicht oder nicht dagegen vorgeht mit seiner
genau,
Plattform.
Genau, er ermöglicht es und er unterbindet es nicht, obwohl er könnte. Und was dann eben auch noch dazu kommt, das ist kein offizieller Anklagepunkt, aber es ist natürlich ihm wird eine gewisse Nähe logischerweise zum Wladimir Putin nachgesagt, das ist jetzt nicht bewiesen, aber für die Russen oder für die russische Regierung ist das ein recht starkes Instrument auch für Desinformation, weil eben wie der vielfach schon gesagt hat, dort tummelt sich ein gewisses Klientel, also nicht nur ich bin auch auf Telegram, aber ein gewisses Klientel, wo auch schon sehr oft das ansprechen und so und da gibt es einfach Mittel zur Spionage und Mittel zur Desinformation und das wird stark genutzt und entsprechend krass ist jetzt auch die Reaktion von der russischen Regierung auf die Verhaftung von Pavel Durov. Also die schlachten das gerade voll aus. Oder Zensur durch Frankreich etc. etc.
Russische Staatsbürger können sich nicht mehr im Ausland frei bewegen, die werden gerade festgenommen.
Es geht halt in die grundsätzliche Frage, oder sind die Plattformen dafür verantwortlich, was drauf passiert oder nicht. Das diskutiert man ja immer wieder mit Meta, jetzt da mit Telegram, mit Twitter, was auch immer. Also Entschuldigung. Und das ist also einfach so die Case-Study oder von komplett Wilden Westen quasi, einfach gar keine Moderation, Schrägstrich Zensur, einfach laufen lassen und nach mir die Sintflut. Und es ist halt die Frage, was ist rechtlich da richtig, oder?
Voll. Also man muss dazu sagen, dass halt auch der Pavel Durov als Person ist kein unbeschriebenes Blatt. Also es geht schon auch, also weil das wird natürlich jetzt mega breit geschlagen, dass keiner sagt, ja, also wir sehen nicht, dass der Mark Zuckerberg verhaftet wird. Wir sehen nicht, dass, was weiß ich, der Tim Cook verhaftet wird.
Oder der Elon Musk.
Oder, das lässt man den Namen aus, weißt du, weil der ist einer von uns. Aber ja. Genau. Es gibt aber auch Theorie, dass er sich. Es gibt eben das Gerücht, dass er sich vor kurzem, also der Pavel Durov mit dem Wladimir Putin noch in Aserbaidschan getroffen hat, weil die sind beide gleichzeitig in Baku gewesen. Das ist war dort die Hauptstadt von Aserbaidschan. Und es geht ein bisschen das Gerücht, dass er sich mit dem russischen Regime überworfen hat und darum ein bisschen freiwillig und so bewusst kapituliert hat und dann wahrscheinlich einen Deal wird aushandeln. Weil der ist einfach nach Frankreich geflogen, der hat gewusst, da laufen Verfahren gegen ihn und so. Und das ist dermaßen unvorsichtig, so clever wie der ist und so clever, wie er sich angestellt hat in den letzten Jahren, um dem entgehen, ist das eigentlich eine absolute Harakiri-Aktion. Man geht davon aus, dass er gewusst hat, was ihn erwartet. Mhm. Oder dass er das Gefühl hat, oh, vielleicht feeling lucky und so, aber...
Und weißt, ich finde, es gibt halt einfach auch Unterschied. Also weißt, ich finde, die anderen, genau, die haben genauso Dreck am Stecken. Aber ihm wärst du immer alle einfach in einen Topf werfen, nur weil die sind auch kacke. Weißt du, so das Whataboutism, das ist einfach, das sehe ich nicht, oder? Also, und ich finde, die werden ja auch zur Rechenschaft gezogen.
Absolut,
glaub,
es gibt die immer Bestrebungen, ja.
Genau, wenn die, wenn es einfach, ich glaube auch, wenn das Ausmaß gleich wäre, würde man dort auch machen. Und es ist aber sicher auch so, dass, so einer möglicherweise einfacher zu packen ist als Mark Zuckerberg. Das ist
absolut. Ja, gut, das ist eh klar. Aber es ist halt auch so, gell, das sind natürlich, das hat eine ganz andere Qualität. Das muss man schon allen Fairness festhalten. Was auf Telegram passiert, hat eine ganz andere Qualität, was bei Kriminalität. Wir reden hier nicht von Hate Speech oder weiss der Teufel, sondern wirklich eben minderjährige Pornografie und Drogenhandel und so weiter. Und es gibt eine Meldefunktion und es ist auch, das steht auch in der Beschuldigungsschrift, mehrfach gemeldet worden, ein Pavel Durov in diesem Channel mit URL, da wird mit dem und dem und dem gehandelt und er ist einfach nicht, er hat einfach nichts unternommen. Zero. Mhm.
Ja, er steht da Mitbieter gewesen, vermutlich.
Also, wer weiß, gell?
Die ganze Panikreaktion ist ja auch, also vor allem aus Seite von Russland, ist ja, man sagt ja, dass durch die Nähe zum Kreml auch das ganze russische Militär-Telegram auch als Kommunikationsplattform benutzt. Absolut. Und wie du vorher gesagt hast, Flo, Telegram liest alles anscheinend mit und tut alles mit registrieren. Und die grosse Angst wahrscheinlich jetzt aus Russland ist, dass wenn der Pavel Durov tatsächlich übergelaufen ist oder eben tatsächlich einen Deal mit Frankreich macht, dass er da einen Haufen Informationen hat, die er auch freigeben kann. Und das ist wahrscheinlich die Diskussion, die ich auch gelesen habe in einem Watson-Artikel, wenn du den Signalchef würdest festnehmen und von ihm würdest verlangen, dass er die Informationen preisgeben. Er könnte es scheint nicht, weil Signal tatsächlich nicht kann mitlesen kann, was du schreibst. Hingegen der Pavel Durov schon bei Telegram.
Ja, und also wie, das ist
halt Wissen, sehr brisant, alles. Das Ganze. Oder? Das,
also auch wenn ich dir privat schreibe, es ist möglich. Er macht es vermutlich nicht, because why, aber...
Ja, er persönlich nicht, aber ja.
Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass 24/7 sämtliche Chats live recorded werden, aber es ist technisch möglich und das finde ich schon sehr problematisch.
Und was hat jetzt das für eine mögliche Konsequenz?
Boah, das ist sehr schwierig absehbar. Also eben wie gesagt, im Moment ist er auf freiem Fuß, hat eine Kaution müssen hinterlegen, darf Frankreich nicht verloren. Random Fact, in der Schweiz läuft auch ein Verfahren gegen ihn. Das hat allerdings mit seiner Ex-Partnerin zu tun, mit Gewalt gegen gemeinsames Kind und wegen Unterhaltszahlungen. Aber also, das ist völlig unabsehbar. Wenn er verhaftet wird, weiß man nicht genau, was passiert. Die Infrastruktur steht in Dubai, der kann relativ schwierig habhaft werden.
Die Russen wird vermutlich auch nicht nachgehen. Das heisst, eine mögliche, das mutmaßlich jetzt einfach, ist es, dass es dann einfach vielleicht bei uns irgendwann mal nicht mehr gibt.
Also, unwahrscheinlich.
Meinst du nicht, dass man es irgendwann aus dem Store kicken könnte, weil man halt einfach sagt, weil der Druck von der Behörde zu gross wird? Meinst du nicht, das ist unrealistisch?
Halte ich für sehr unrealistisch, ehrlich gesagt, ja. Und vor allem eben, das sind dann auch die Amerikaner ja involviert, weil der Google, also Play Store oder auch der App Store von iOS. Ja. Also halte ich für relativ unwahrscheinlich. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Aktivitäten, wenn da andere Leute dann das Ruder in die Hand nehmen, dass viele Aktivitäten eingestellt werden, könnte man vorstellen, dass Russland, also ich muss fair sein, die russische Regierung, das nicht mehr so als Desinformationstool kann nutzen wie vorher, dass das durch die russische Armee nicht mehr so genutzt wird wie vorher. Aber eben, solange die Firma ist, wie sie ist und dort sitzt, wo sie sitzt, denke ich, ist der Pavel Durov einfach halt auch ersetzbar. Er hat ja, glaube ich, auch noch einen Bruder. Warten Sie mal sehen. Aber es ist, was das für Wellen geschlagen hat jetzt auch und politisch für Wellen schlägt, ist beeindruckend.
Ja, klar.
Habe ich unterschätzt auch selber.
Macht auch Sinn. Erstens, eben, wie gesagt, wegen dem, was Telegram auch auf politischer Ebene offenbar bedeutet, aber auch als Person, der Pavel Durov, wird nicht selten mit einem Elon Musk verglichen, weil halt auch ein bisschen so ich sag mal, ein bisschen Alleinherrscher von seinem Unternehmen ist, so als sich selber auch als Kämpfer für die Meinungsfreiheit inszeniert, oder? Und ein bisschen so
absolut machtbesessen.
Machtbesessen. Und wenn du sein Instagram-Profil anschaust, oder er selber im Top-Oberkörper gestählert, Muskeln überall, und er präsentiert sich gern, inszeniert sich gern. Also, wenn man sich das vorstellt, der Pavel Durov ist nicht irgendwie, keine Ahnung, was soll ich sagen, ein Snowden oder so. Also, weißt du, es ist wirklich so, er steht gern im Rampenlicht. Er wird auch gern mit einem Elon Musk verglichen in dem Sinn. Und ja, darum, wenn da, was da jetzt passiert, tut auch wegen dem gewisse Wellen schlagen.
Mhm. Ja. Absolut.
Dann schauen wir, was die Wellen dann hervorbringen.
Alles trifft.
dann gehen wir doch eins weiter und reden noch über das Black Myth Wukong. Eines der erfolgreichsten Games aktuell. Wir haben gar nichts dazu gemacht, weil uns haben es kein Code geschickt und nachher, als es rausgekommen ist, sind wir an der Gamescom gewesen. Darum ist das ein bisschen untergegangen. Aber ja, bei ganz vielen Leuten ist es nicht untergegangen. Das ist auf Steam, ist es vor allem dort, hat man die Zahlen, oder? Auf anderen Plattformen kennt man die eben, sind die nicht so transparent. Aber dort hat es einen Rekord geschafft von 2,4 Millionen Spielern gleichzeitig und mit dem erreicht es Platz 2. Also nur PUBG hat mal 3,3 Millionen gleichzeitig gehabt.
Also ist das ein Allzeitrekord? Oder?
Ja, genau. Das ist okay, so das Peak, ja, was sie erreicht haben. Ich glaube, momentan haben sie etwa 1 Million noch am Tag, Black Myth. Mhm. Genau, also Platz 3 ist übrigens Palworld und Platz 4 Counter-Strike 2. Aber
Counter-Strike.
Aber wirklich
schon beeindruckende Zahlen.
Ja, genau. Enorm viel. Und dann hat man natürlich, dann fragt man sich natürlich, woher kommen die Zahlen. Respektive, ich habe mich auch gefragt, warum ist das so populär? Weil, weißt du, was ist so der gemeinsame Nenner? Es sieht ja mega geil aus, aber irgendwie, wenn jetzt
das Game... Musst du ja sagen, was Game ist.
Das ist, spielt in der chinesischen Mythologie, folgt der Geschichte, der Journey to the West. Du spielst so einen Menschen auf, so eine Gottheit, die einfach rumprügelt, so ein bisschen Souls-Game-mäßig, oder? Also, stopp vor allem aus spektakulären Bosskämpfen.
Ja.
Und, genau,
Journey to the West hast du gesagt?
Ja, genau.
Das ist übrigens auch das Vorbild von Dragon Ball. Für die, wo
mega viel, ja, mega viele Sachen. Kommt das, ist das Vorbild. Es gibt auch tausend Verfilmungen, glaube ich, von dem und so. Ja. Und eben hier, der Games Discovery Newsletter, der hat das ein bisschen analysiert. Und von dort habe ich die meisten Zahlen. Aber laut dem kommen 88% der Spieler aus China. Und man sieht es auch bei den Reviews, die sind offenbar 94% auf Chinesisch geschrieben. Also,
wow.
Weil es hat etwa über 400'000 Bewertungen. Es ist, weißt, overwhelmingly positiv. Oder? Es ist eben, es ist alles ein für das Spiel fast ein zu positiv. Obwohl die Reviews sind ja auch sehr positiv.
Ja, gesagt, sind die meisten recht gut gewesen, oder?
Genau. Und eben, geschätzt wird, dass es etwa 8,5 Millionen Steam-Sales hat und dann vielleicht noch 1 Million auf PlayStation, wo in China einfach, also auch von denen sind 77% wohl aus China, aus dem Graumarkt, weil dort halt bei PlayStation und Xbox sind ja die Stores so ein bisschen restriktiert. Das hat mir übrigens auch eine Entwicklerin an der Gamescom erzählt, eben. Darum ist bei ihnen immer noch vor allem PC und Mobile populär. Aber total schätzt man 10 bis 15 Millionen Verkäufe in einer Woche. Also enorm.
Das ist krass.
Und es ist wirklich, genau, die Mehrheit kommt von China, weil es ist wirklich so ein Produkt von nationalem Stolz, oder? Also das ist halt es ist ein riesengroßes Game und ist in China darum auch entsprechend populär, wird überall gestreamt und so.
Man sagt ja auch, das erste AAA-Spiel aus China, oder?
Ich glaube, das nennt man so, aber es wirklich, ob's ist halt wirklich schwierig zu beschreiben. Oder gibt ja schon andere grosse Games aus China, aber es ist sicher eins von den grössten und sicher auch jetzt ein mega bekanntes, so, wo durchschlagender Erfolg hat. Wobei eben, wie gesagt, bei uns schon deutlich weniger. Also eben, da kommt schon die absolute Mehrheit kommt aus China. Genau, aber wie so oft, oder, kommt das... das Ganze mit etwas mit dem Schlepptau. Und das hat aber schon angefangen vor einem Jahr. Da hat es eine IGN-Recherche gegeben, dass es bei Game Science, so heisst das chinesische Studio, dass die vor allem in der Führungsriege ein Sexismusproblem haben und bringen verschiedene Beispiele, haben auch mit chinesischen Entwicklern geredet, die eben auch sagen, bei diesen Entwicklern gibt es einfach wirklich solche sagen einfach einen sexistischen Sauhaufen, mehr oder weniger, so ein bisschen paraphrasiert. Vor allem eben, wie gesagt, Führung, und dann hat es auch solche Äußerungen, die es übersetzt haben, wo ja, sehr zweifelhafte Äußerungen, eben halt ein bisschen sexistische Sachen, wo übersetzt sind natürlich, also du siehst chinesische Äußerungen und daneben hat es jemand übersetzt. Ich habe nachher auch gewisse Seiten gefunden, die Übersetzung kritisieren, allerdings bringen die selber auch keinen Nachweis, ob sie es besser können übersetzen können. Ich habe es einmal selber kurz mit Google Translate übersetzt, dann komme ich auch auf diese Sachen. Es geht halt wirklich so darum, wie meint, hat es irgendwie ja, weißt du, wirklich so mit Selbstbefriedigung oder irgendwie, du siehst ein Bild von irgendeinem Geist aus dem Game und dann geht es eigentlich darum, ob man sich da eins abholen könnte zu dem Bild. Mehr oder weniger so Sachen. Einfach solche primitive Sachen. Aber eben, ich kann es nicht 100% sagen, ob die Übersetzungen stimmen. Ich habe meine Frau noch gefragt, wo ich Chinesisch kann, aber halt mehr so ein wissenschaftliches Chinesisch. Sie hat schon gesagt, so in der vulgären Sprache ist sie wenig bewandt, aber sie hat auch gefunden, das kommt schon hin. Es kann schon sein, dass es das heisst, aber sie kann es auch nicht 100%
bestätigen. Ist ja schwieriger, dass du es kannst, eins zu eins übersetzen oder so.
Ja, ja,
reden wir da grundsätzlich von Mandarin, gehe ich davon
aus. Ja, genau, vom vereinfachten Chinesisch. Das andere Fancy muss ich sogar einfach meine Frau zum Übersetzen.
Kantonesisch, ja.
Nein, aber das Antikchinesisch. Also sie mit dem Quellmaterial vom Game wäre sie mehr vertraut als jetzt mit der Übersetzung. Aber anyhow, es hat ja wirklich, sie haben auch mit Entwicklern geredet oder einfach mit vielen chinesischen Entwicklern und Entwicklerinnen, die das offenbar bestätigt haben. Es ist einfach so, man hat Game Science auch mehrfach gefragt für eine Stellungnahme und die haben nie irgendwas dazu gesagt. Und
ich weiß nicht, ich bin auch überrascht, muss ich sagen, weil einfach chinesische Firma, andere Kultur, Kommunismus. Es ist so ein bisschen, weißt,
absolut.
Das ist wie so klar, wenn die chinesische Firma etwas fragt, die sagen pauschal, sagen jetzt einfach mal, nein, kein Kommentar, wir wissen nichts, nein, es stimmt nicht. Es ist einfach so, das überrascht mich irgendwie überhaupt nicht. Das heisst nicht, dass es nicht wahr ist, aber einfach, ja.
Absolut. Man denkt einfach, wenn jetzt die Übersetzung kreuz falsch wäre, wäre das ja das Einfachste zum Richtigstellen, oder? Du könntest ja auch sagen, das stimmt ja nicht.
Ja, ja.
Aber egal. Ja, es hat einfach halt so einen Beigeschmack und das ist dann noch bestätigt worden, weil, oder bekräftigt worden, weil dann beim Launch hat es. Es geht oft für Medienschaffende und so Embargos, die man schon unterzeichnen, bevor du ein Gold bekommst. Und da war es jetzt so, gewesen, und das haben nur Content Creators bekommen, also die Presse hat das nicht bekommen.
Ja, haben, for a reason.
Ja, aber die haben dann eben so ein Schreiben bekommen mit so Auflagen. Wenn sie möchten, ein Steam Key, dann sollen sie doch bitte gewisse Sachen einhalten. Und jetzt normale Sachen drin, wie eben nicht andere Leute beleidigen, keine irgendwie primitive Sprache und so. Aber halt eben auch Sachen wie, wir sollen nicht über Politik reden, wir sollen nicht die feministische Propaganda weiterverbreiten, Fetishization. wir sollen nicht Triggerwörter...
Kai Furries.
Ja, genau. Wir sollen keine Triggerwörter wie Quarantäne, Isolation oder Covid-19 brauchen und alles über so China-Politik dürfen wir auch nicht darüber reden. Und ja, eben, das ist natürlich Wasser auf die Mühle von dieser Reportage. Also, es bestätigt halt einfach auf eine Art indirekt ein bisschen, dass da vielleicht schon etwas dran ist. Und das hat natürlich dann weiter gerade einen Streit aufgelöst auf all den Social Media Kanälen, auf Reddit und so. Du wolltest jetzt eigentlich gar nicht lesen, wo sich dann wieder halt die einen Troll mit den anderen streiten. Und was ich so ein bisschen bemerkt habe, ist dann schon, das Game wird wie Stellar Blade, mögt ihr euch an das noch erinnern?
Ja.
Das hat ja der Domi gesagt, ist ein Action-Game, wo einfach so einen sehr freizügigen Protagonisten drin hat. Und dort hat es natürlich auch Kritik gegeben. Ja, schon ein bisschen, eben, kann ja auch ein bisschen sexistisch betrachtet werden. Aber grundsätzlich auch das Game ist ja positiv gereviewt worden und die Leute haben einfach gefunden, so sexy ist es eigentlich gar nicht drum. Man hätte es gar nicht so gut können instrumentalisieren, habe ich das Gefühl. Von diesen Anti-Medien-Troll. Das ist einfach da, wo man da sich rausgehört. Weil da wird von vielen geschrauert, das sind jetzt eben wieder halt so die linken Medien, die versuchen, zusammen also auf die Game-Studios, auf die armen Game-Studios rumhacken. Weil ja bekanntermaßen Medien wie mir so einen extremen Einfluss haben. Und das scheint so ein der Diskurs zu sein, halt wieder irgendwie die linken Medien gegen die anderen. wir wollen das mehr, ich sage jetzt mehr, das Monkey Game zerstören. Aber wie gesagt, die Reviews sind eigentlich positiv. Also ich glaube, es ist wieder so ein bisschen ein gesuchter Diskurs. Und eben, wie Samuel auch schon gesagt hat, wo wir vorher darüber geredet haben, ich bin es eigentlich auch hure leid. Ich mag einfach nicht immer über ewig, dass es jedes Mal so Scheissdreck muss geben. Aber irgendwie,
ich also eben, das Problem ist einfach, es bringt nichts. Oder? Das ist dann so, aber
es
auch,
gibt ja keine Lösung.
Nein, aber ich finde dann auch, also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe jetzt das IGN-Ding, das ich als Reportage gelesen und ich meine, die ist irgendwie ein Jahr alt und hey, klar, kann man schon drüber schreiben. Wenn sie jetzt wegen dem irgendwie nachher würden das Game verreissen, dann wäre es etwas anderes. Oder? Aber das machen sie ja nicht. Ich verstehe schon so den Abwehrreflex, Sigma, du hast halt, ich weiß nicht, 90% irgendwelche 15-jährigen jungen weißen Männer und dann jedes Game kommt halt gefühlt in den Medien, Anführungszeichen, Schlusszeichen, kommt halt so ein bisschen durch die Diversitätsprüfung durch, hat man so das Gefühl mindestens und das schießt die einfach an. Weil ich glaube einfach, es bringt wie nichts, weil die wollen einfach zocken, die wollen einfach, das ist denen alles egal. Und ich habe das Gefühl, je mehr, dass man das irgendwie versucht, so zu pushen und hey, macht doch mehr Diversität und dies und das, desto höher wird die Abwehrhaltung und es bewirkt dann am Schluss genau das Gegenteil. Und jetzt bist du irgendwie so weit, dass wenn ein Game-Entwickler ein möglichst sexistisches Game rausbringen oder das macht, dann ist es ein Selling Point, weil du hast all jetzt gerade erst recht Menschen, die das Game dann kaufen. Und ich glaube, da gibt es ja auch mutmaßlich, dass es wie so ein Anti-Review-Bombing quasi gibt von Wukong, oder? Dass die Leute, obwohl es vielleicht das Game gar nicht unbedingt werden spielen, oder sonst hätten sie gar nicht davon gehört, aber jetzt haben sie halt irgendwie so das Feindbild von dem Woke Mob und darum kaufen sie jetzt das Game gerade zu leid. Und also, ich glaube, für wirtschaftlich gesehen, für die Entwickler, das ist das Beste, was ihnen hätte passieren können, die Kontroverse. Ja. Absolut super. Alle kaufen das, alle reden darüber. Es hat einfach wie nicht den gewünschten Effekt, habe ich das Gefühl, es ist nicht effizient, so die ganze Diskussion.
Ja. Gut, aber wie gesagt, man muss sagen, die meisten Verkäufe sind in China. Ja, gut, ist natürlich schwierig, das ist tatsächlich noch schwierig zu beurteilen. Im Westen ist es jetzt nicht ein gigantischer Erfolg. Was sich ehrlich gesagt mit meinen Erwartungen deckt, einfach vom Genre her, weil das jetzt nicht irgendwie... Das Elden Ring ist einfach ein Ausnahmegame gewesen, oder? Drum.
Aber ja. Aber es ist schon, ich meine, so auf Twitch und so wird es schon auch recht gut gestreamt, habe ich gesehen, oder? Also es ist schon nicht...
Ja, genau. Aber ein Verkäufe sagen, ich glaube, 600'000 in den USA, oder? Okay. Das ist nicht irgendwie... Also, okay. Es ist ein Erfolg, absolut. Hey, eben, du, es ist, wie es ist. Mir gibt das halt einfach immer ein bisschen so einen schlechten Beigeschmack im Game. Das war schon wie im Kingdom Come Deliverance so gewesen, weil es dort auch so ein bisschen Gerüchte über ein bisschen Faschos bei den Entwicklern eine Kontroverse gibt. Es sind einfach immer so Sachen, du weißt es nicht 100%. Scheisst nämlich einfach ein bisschen an. Aber ich finde jetzt auch, wenn eine grosse Bude das Problem, Sexismus-Problem hat, das man darüber schreibt, verstehe ich. Ich habe auch das Gefühl, es ist gar nicht so verdammt breit getreten worden. Aber wenn natürlich dann eben noch so ein blödes Embargo rauskommt, das ist halt schon...
Das ist ungeschickt.
Das ist idiotisch.
Es ist überhaupt nicht umsetzbar. Also es ist ja, es ist ja nicht rechtlich bindend gewesen und nichts. Also ich könnte, glaube ich, nichts machen. Wenn, es hat doch irgendeinen Twitch-Streamer gegeben, der dann einen Twitch-Stream gemacht hat und einfach all die Sachen, die sie wollen, dass es nicht schreibt, hat er in den Titel geschrieben. Irgendwie Feminist Propaganda, Covid, alles Zeug.
Ja, ich glaube, also der beste Freedom for Tibet.
Ja, genau, irgendwie so. Ja, genau, Hongkong oder irgendwie Taiwan, in Klammern, is its own country oder irgendwie so etwas. Und es ist, glaube ich, der beste. Also, ich glaube, die meisten Views gehabt. So.
Ich
war echt lustig gewesen.
Ich habe tatsächlich auch den Verdacht, dass die das ein bisschen bewusst gemacht haben. Eben, weil
solche Sachen sind rechtlich nicht bindend.
Ja, nein, ich weiß auch, dass sie gewusst haben, wenn man Kontroversen anstachelt, eben, wie du sagst, Sommer, dass vielleicht wirklich gemerkt haben, wir können da. In China ist es sehr voll, die kommen das vermutlich gar nicht mit über. Und außerhalb ist einfach ein Kontroversen, ist einfach Werbung.
Ich glaube so nicht. Also, jetzt das mit dem NDA da oder mit den Vorgaben, ich glaube, das ist wirklich auch so, das kommt aus der chinesischen Kultur raus, auch dort. Ich glaube, das ist normal dort. Also das ist völlig...
Ja, vielleicht,
ich glaube, dort ist es so NDAs und so ein bisschen die Obrigkeitshörigkeit. Das ist dort einfach so. Und ich glaube schon, dass sie das irgendwie nicht checken, dass das für westliche Influencer, Medien, was auch immer, dass es für die komisch ist oder dass es für die überhaupt nicht geht. Ich glaube, das glaube ich jetzt schon, dass es nicht absichtlich war.
Hey, vielleicht.
Was es nicht besser macht. Das ist immer noch ungeschickt.
Nein, es ist immer ungeschickt und es ist einfach gleich irgendwo durch. Also ich verstehe wieso beide Seiten ein bisschen von der Diskussion, aber irgendwie muss man schon sagen, hey, wenn man da redet von, es sind doch ernste Themen eigentlich. Also man darf das auch nicht zu, also wenn man sagt, es geht um Sexismus, es geht um sexistische Anspielungen, es geht um toxische Arbeitsumfeld, es geht um Menschen, die in diesem Umfeld sind. Es geht ja jetzt, es geht nicht nur um chinesische Gamebranche, wir haben das auch schon genug oft in diesem Podcast, auch in europäischen und westlichen Kontext gehabt, um Sexismus, Arbeitsplätze. Das sind ernste Themen, die ich finde, nicht dürfen einfach verschwiegen werden, um keine Polemik auslösen und um es ein bisschen bequemer zu haben. Und dass ein Unternehmen, auch wenn es aus China kommt und dass dort die Politik halt so ist, aber ein Unternehmen, das ein globales Publikum will ansprechen, sich, ich sag mal, der Verantwortung entzieht oder einfach nicht einmal eine Stellung dazu will nehmen, finde ich schon sehr enttäuschend und gibt einen sehr faden Beigeschmack. Ich glaube, das dürfen wir auch so sagen, ohne dass wir jetzt irgendwie als linke Vogue-Extremist abgestempelt wird. Ich glaube, das dürfen wir wirklich einfach mal so in den Raum stellen. Und eben absolut absurd kontraproduktiv, ein NDA rauszugeben, wo man auch noch von feministischer Propaganda und so Schlagwörter nimmt, das ist ein riesen Eigengoal. Und auch das, finde ich, müsste das Unternehmen also wirklich auch überhaupt, also es zeigt irgendwie für mich auch, irgendwie, entweder hat das Unternehmen kein Vertrauen in sein eigenes Produkt oder in die eigene Fähigkeit, mit Kritik umzugehen, oder sie sind wirklich extrem ignorant oder vielleicht sogar arrogant. Es ist alles, also für mich ergibt es irgendwie so, das Gesamtbild ist hure nicht schön. Und ja, das Game selber, wenn man das Game selber dann anschaut, ich glaube, das ist jetzt auch, also da, wir haben andere Kontroversen da erlebt mit Hogwarts Legacy zum Beispiel, es ist viel, viel krasser gewesen. Also ich habe das Gefühl, das haltet sich alles noch in Grenzen und ich finde es trotzdem, muss man es ansprechen und mal in den Raum stellen und sagen, hey,
es ist viel vermischt. Und ich glaube, das ist das Problem. Oder? Es ist das eine, das ist wie so die, wenn du wirklich in Firmen irgendwie eine Arbeitskultur hast, wo irgendwie toxisch ist oder was auch immer, sexistisch. Klar, das ist so das eine und das muss man wie, über das muss man berichten und das ist scheiße und das muss man ändern. Ist ja zum Teil auch schon, also jetzt nicht sexistisch, aber zum Beispiel bei wo ist das gewesen? Blizzard ist doch irgendwie einmal so ein Thema
gewesen.
Es ist ja dann wirklich zum Teil auch etwas gegangen. Von dem her, ich finde so diese Sparte absolut wichtig. Das Problem ist halt ein bisschen, wenn dann wie, ich glaube, die Leute sind vor allem dort müde, wenn dann das Game an sich auch noch irgendwie durch diese Linse bewertet wird, mit dem Diversitäts, mit dieser Geschichte oder irgendwie auch, weil halt viele Games das jetzt so ein bisschen versuchen umzusetzen, habe ich so das Gefühl, Overwatch hat letztens auch wieder so Kontroverse gehabt, weil halt sich so Charaktere, die halt sehr divers sind,
braucht. Separate the art from the artist.
Genau. Und ich finde, wieso, man muss wie so einen von dem anderen unterscheiden und ich glaube, das machen halt viele nicht und darum besteht so eine grosse Müdigkeit und dann auch der Abwehrreflex gegen alles, was irgendwie gegen Sexismus ist oder wo feministisch ist oder wo für Diversität ist, das ist dann alles einfach scheiße für die Leute, oder?
Ja, es ist völlig, im Moment, wir haben das glaube vor 2-3 Wochen auch im Podcast beim Thema Assassin's Creed Shadows,
haben wir genau die Diskussion
gehabt mit dem, dass es geht auch, es ist wirklich, ich verstehe auch die Müdigkeit von den Leuten, dass die von dem auch einfach die Schnauze voll haben und es ist, auch dort haben wir es besprochen, für mich im Moment, ich meine, wir erleben das ja selber auch als Content Creator, wenn wir unsere Artikel schreiben und zwischendurch auch mal einen Hot Take haben, wo wir hoffen, eine gewisse Diskussion damit auszulösen oder beziehungsweise eine Diskussion anzufangen, wo aber dann extrem schnell wirklich derart toxisch eskaliert oder wirklich so ein toxisches Ton annimmt, das ist allgemein, also wir können, ob es jetzt Vogue ist oder überhaupt, auch politisch, auch Covid, auch dies, auch fast jedes Thema im Moment, wo im Internet diskutiert wird, die Diskussionskultur ist total verroht in den letzten paar Jahren. Es ist extrem, alle Fronten, die sich bildet sind, extrem hart und toxisch und man muss wirklich teilweise Angst haben, was man überhaupt schreibt im Internet, jeden Satz, den man schreibt und ich habe einen Artikel geschrieben, wo ich The Acolyte verteidigt habe und ich bin als Kinderficker bezeichnet worden in der Kommentarspalte und noch ganz viele andere Sachen. Also es ist wirklich der pure Wahnsinn, was im Internet im Moment abgeht und das trägt auch mega zu der Ermüdung bei, dass die Leute einfach keinen Bock mehr auf das haben und das verstehe ich und das ist aber auch wirklich auch ein ich weiß nicht, kann man dem Gesellschaft so aber kann man dem auch Gesellschaft.
Es ist so schwierig, oder? Was machst du dagegen? Weil eben, es ist jetzt eben so, mit dem, dass einfach alles in einen Topf geworfen wird. Also ja, ich habe jetzt auch nicht so
Die kommt nicht wir können irgendwie wie nur einen Mann oder uns wünschen, dass wir da ein bisschen, irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen mehr Respekt und ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, ich glaub, einfach ein bisschen Raum, gegensätzliche Meinungen auch Raum lassen, dass man etwas ein bisschen mehr sachlich diskutieren kann und es nicht gerade aufs Persönliche muss gehen. Und im Internet geht es einfach unglaublich schnell.
Und ich glaube, wir dürfen es auch nicht überbewerten, die Kommentare. Weil das, ich glaube, das ist tatsächlich immer noch so, dass wirklich eine Minderheit schreibt die Kommentare und die sind nicht unbedingt repräsentativ für die allgemeine Meinung. Und das kann einfach sein, dass einfach ein paar verdammte Trottel sehr viele Kommentare produzieren. Und wenn ich in meinem Umfeld schaue, die meisten lesen einfach gar keine Kommentare. Weil einfach, das ist mittlerweile ein Kommentar einfach zu einem grossen Teil wertlos. Es fällt bei der Regionalzeitung an und endet bei eben irgendwelchen Massenmedien.
Und ich meine, also nur zum Sagen, sorry, nur noch schnell das, ich habe von Kommentaren geredet, aber es geht auch um, also Content Creator sind auch in der Verantwortung. Sicher. Wir wissen alle, wie die Algorithmen funktioniert und wie die Algorithmen greifen. Und gerade wenn man etwas Polemisches bespricht, je polemischer man es bespricht und je krasser die Schlagwörter, auch, die Content Creator dann auch benutzen, ihre Videos und ihre Contents, desto mehr wird das geklickt. Aber das trägt dann natürlich auch dazu bei, dass man Hass und Zeugs auch schürt. Also es ist nicht nur Kommentarspalten, die schürt, sondern definitiv auch Content Creator, die anschüren und die Leute rauskützeln, dass sie jetzt noch hässiger werden und noch toxischer.
Ja, das finde ich, genau, das finde ich wirklich das Letzte. Und ich glaube, das ist noch der Unterschied zwischen Content Creator, die halt wenig Personen sind oder Einzelpersonen, die einfach mal etwas machen können, wo es immerhin bei Medien sind es immerhin mehrere Personen involviert, wo es einfach auch noch andere Leute auch noch drüber schauen, weißt, und einfach nicht Hetzschrift oder einfach jeder Scheiß kannst du rauslassen. Und, aber ich finde auch mit genau, Content machen, einfach mit Leuten anstacheln, das ist einfach scheiße.
Also der Ragebait.
Ja. Komm, wir gehen doch eins weiter, etwas, ich kann es auch nicht. Mehr Wohlfühl, vielleicht auch nicht. Aber ich bin sehr gespannt, was du dir zu erzählen hast. Und wir gehen weiter in Big Screen.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
Horizon, an American Saga Chapter 1, hat nichts mit dem Game Horizon zu tun. Es ist so ein Kevin Costner, sein neuer Film und wirklich sein Film, offenbar, weil er ja zum grossen Teil offenbar selber finanziert, oder?
Sein Lebenswerk, kann man schon fast sagen. Es ist wirklich, genau. Kurzer Backdrop, ich war in der Sommerferie in den USA, drei Wochen, und wirklich so in dieser Western-Gegend, so Wyoming, Idaho, Montana und so. Ich weiß, hat jemand von euch Auto Range gesehen?
Nein. Anfangen zu schauen.
Okay. Ist jetzt leider gecancelt worden nach zwei Staffeln. Aber das spielt genau dort, wo ich so eine Woche war, klettern.
Immer die Cancel Culture.
Ja. Es ist übrigens auch, das ist mir aufgefallen, eben USA hast du so irgendwie, hast das Gefühl, oder ist alles voll polarisiert und schlimm und so. Hey, und dann bist du dort und du merkst irgendwie, das findet einfach online statt. Die Leute sind einfach, also sind einfach alle nett. Es ist alles easy. Es ist so, das ist irgendwie meine grösste Erkenntnis aus dem, ist wieder mal so, gehe einfach raus und rede mit den Leuten. So in echt sind die Leute eigentlich alle nett. Die meisten. genau, und ich habe dann so passend zu den Ferien, habe ich mal Yellowstone reingezogen. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt.
Ja, absolut.
Ich kann das kann nicht.
Ich bin im Yellowstone so physisch.
Wie? Ja, ich bin auch im Yellowstone Video auch gewesen. Und es gibt ja aber die Serie auch. Luca, du kennst sie in dem Fall. Ja. Und das ist genau so, in dieser Landschaft bin ich halt da gewesen. Das hat super gepasst. Das ist so, als würdest du in den Western reinsteigen. Da hat es Cowboys und Rednecks und Wildnis und Bären.
Du machst mich richtig eifersüchtig im Fall. Ja. Richtig.
Das war wirklich geil gewesen. Und warum ich das alles erzähle, in Yellowstone hat der Kevin Costner auch schon die Hauptrolle gespielt. Dort spielt er so einen Patriarch auf so einer Ranch. Die heisst dann eben Yellowstone und ist gerade so nach dem Nationalpark benannt. Und die Serie hat recht gute Ratings, also immer noch sehr hoch und ist auch wirklich gut. Also ich finde die super. Hat vier Staffeln, jetzt kommt dann irgendwie in die fünfte. Und sie fängt recht gut so den Vibe ein, den man dort auch hat, wenn man wirklich dort ist. Und jetzt hat der Kevin Costner aber noch vier Staffeln die Serie verloren. Relativ überraschend eigentlich. Und hat dann irgendwann im Interview gesagt, er hat einfach wie die Zeit nicht oder die Energie nicht, um das weiterhin machen, weil er muss sein eigenes Herzensprojekt, sein Lebenswerk beenden und das ist eben Horizon, an American Saga. Und das ist wirklich ein riesen Projekt, das sich da aufgehalst hat. Das anscheinend sei er schon seit 30 Jahren an dem am Arbeiten. Und er finanziert es zum Teil auch selber. Also ich glaube wirklich so, der Großteil von seinem Vermögen steckt in dem Projekt hinein. Und das soll am Ende, soll das 4 Filme sein und so der Western to end all Westerns werden. Also,
jeder geht 4 Stunden oder so.
Wirklich, einfach so ein Epos, oder? Und es geht um die Besiedlung eben vom amerikanischen Westen, so um die Zeit vom Bürgerkrieg herum, das sind so 1860er Jahre. Und da könnt ihr euch so denken, eben, das sind so Planwagen und Indianer oder indigene Völker, muss man heute eigentlich sagen.
Ja, eigentlich.
Genau, wo so neue Siedlungen aufbauen und halt Kavallerie und Cowboys, was man so ein bisschen kennt aus den Westerns. Oder? Und das sind mehrere Storylines, die der Kevin Costner so versucht zu etablieren im ersten Film. Einerseits die neue Siedlung, die eben Horizon heisst. Die wird so aufgebaut und dann wird sie überfallen von Apachen, die halt ihr Territorium schützen, wie das halt so eingenommen wird einfach von den Weissen. Und die überfallen dann die Siedlung und das ist echt eine brutale, lange Szene. Und dann irgendwie ein Bub entkommt dann und eine Mutter und mit ihrer Tochter flüchtet dann auch dort aus dem Überfall raus. Und die haben dann ihre eigenen Storylines. Der Bub schließt sich dann so einer Gruppe an, die sich rächen an diesen Apachen. Und die Mutter und Tochter siedeln sich so in dem Camp von dieser Kavallerie an, wo sie gerettet haben und so weiter. Das ist so die eine Storyline. Dann gibt es eine völlig andere. In Montana verschüsst irgendwie eine Frau, die Lucy, einer von 3 Brüdern. Man weiß nicht so genau warum. Und muss dann auch davor rennen, muss dann flüchten, weil der Rest der Familie will sich natürlich rächen, weil sie den umgebracht hat. So. Und sie trifft dann auf den Walter Hayes, das ist der Kevin Costner himself. Und der ist lustig, der kommt recht spät vor in dem ganzen Film. Also man hat so das Gefühl, also er ist schon die Hauptrolle irgendwie, oder eine von der Hauptrollen, aber ich weiß gar nicht mehr. So nach der Hälfte oder so kommt er überhaupt zuerst mal auf die Leinwand. Ich habe recht lange habe ich so gewartet, kommt jetzt echt der Costner? Wo ist er? Also, weißt, weil er führt Regie und spielt selber mit, oder? Und dann gibt es noch eine dritte Storyline mit einer völlig anderen Siedlergruppe, die so aus einer anderen Richtung zu dem Horizon angeht. So, und ihr merkt es schon, es sind sehr verschiedene Stories, die im ersten Film auch überhaupt noch nicht so richtig zusammenlaufen. Also sie hat, die sind einfach so, die plätschern so vor sich hin einzeln, aber du siehst noch nicht so recht, okay, wie kommen die jetzt am Schluss zusammen oder kannst du vielleicht ein bisschen ahnen. Auf der Meta-Ebene habe ich so gefunden, macht Costner vieles richtig. Also weißt, es sind super schöne Aufnahmen, es sind gute Schauspieler, die indigenen Völker werden da sehr respektvoll dargestellt und reden auch die richtige Sprache und so weiter. Also das ist alles sehr gut gemacht. Und das Problem ist aber halt die Story, also er will einfach viel zu viel. Die Story ist so riesig, sie verzettelt sich völlig, verheddert sich irgendwo, ist dann langfädig. Der erste Film ist schon 3 Stunden lang. Und wahrscheinlich liegen irgendwie auf dem Cutting Floor liegen sicher nochmal 3 Stunden, mindestens, am Material, das er irgendwie hätte rausschneiden müssen. Also ich glaube, er hat sehr Mühe gehabt mit so das Kill Your Darling oder etwas irgendwie anbrechen auf eine prägnante Story. Und der Film hat auch kein Ende. Also du merkst so, das ist einfach, das sollte einfach dann nahtlos übergehen ins zweite Chapter. Oder? Also, und es ist dann lustig, am Schluss ist es wie so, du checkst gar nicht recht, es ist fertig und dann fängt man wie so die Vorschau an auf den nächsten Film.
Oh.
Und das ist ganz komisch, es ist wie so ein Trailer quasi, der am Schluss läuft.
Hat er denn noch das Geld, um den auch noch zu drehen?
Ja, eben, das ist jetzt die Frage. Oder? Also das Problem ist, eben, was ich sicher erzählt habe, ist dann halt auch das Problem beim Publikum und bei den Kritikern. Auf Rotten Tomatoes hat er im Moment 49% Kritikerwertung. Oh. Das ist wirklich nicht so gut, oder? Der Audience Score, der ist ein bisschen höher, der ist bei 70%. Aber jetzt auch kein, das ist jetzt nicht ein mega Erfolg. Und an der Kinokasse ist er anscheinend völlig gefloppt. Also hat im ersten Weekend hat er 11 Millionen Dollar eingespielt und ist dann relativ schnell wieder aus den Kinos verschwunden. Also die meisten Kinos haben dann nach einer Woche oder so wieder halt abgesetzt.
Ich meine, das ist mehr als The Crow und Borderlands, oder?
in der Ratings. und die Lösung war dann, sie haben es einfach sehr schnell auf Streaming halt veröffentlicht. Am 16. Juli schon irgendwie, ich glaube 2 Wochen nach dem Kinostart ungefähr. kannst du jetzt halt auf, hey, ich glaube auf Amazon Prime kannst du irgendwie kaufen noch zusätzlich, also hast du nicht inbegriffen im normalen Abo und so, aber du kannst ihn einfach online streamen. Und das zweite Chapter hätte eigentlich ursprünglich sollen, nur ein paar Wochen nach dem ersten schon in die Kinos kommen, also noch im August, also hätte eigentlich ursprünglich jetzt schon sollen draussen sein. Und weil der erste aber so schlecht gelaufen ist, haben sie den jetzt ein bisschen verschoben auf den 7. September.
Aber der hat alles schon gedreht?
Der ist fertig.
Ah, okay, okay. Ja,
also das zweite Chapter, das ist wie fertig, das kommt. Aber, und hat jetzt eine Premiere dann an dem Filmfestspiel in Venedig. Also immerhin noch so ein bisschen prestigeträchtig. Oder das ist so für den,
da brauchst du Sitzfleisch dort.
Ja. Ja, genau. Ist sicher auch wieder irgendwie 3 Stunden.
Also Holzklappstuhl.
Ja.
Ohne Pause.
Ohne Pause. Und ich glaube, zuerst wird sogar noch der erste Teil gezeigt und dann der zweite Anschluss.
Genau. Ach, du einfach einen Tag dort.
Voll. Genau. Und es hängt jetzt halt noch davon ab. Oder wenn jetzt der zweite nochmal so floppt, dann weiss man nicht so recht, ob er den dritten und den vierten Teil dann überhaupt noch drüllen kann oder ob er einfach kein Geld mehr hat oder ob er Geldgeber findet oder was auch immer.
Dann muss, hängt dann muss er zurück zu Yellowstone kommen halt.
Genau, dann muss er wieder zwei Staffel Yellowstone mit der Trüller, dann kann man einen Film machen. Oder? Irgendwie so. Ich habe dann unter dem Strich, kann ich müssen sagen, es ist wie, eben, er ist recht langfertig, der Film, und ich glaube, es ist einfach als eigenständiger Film, als wenn man nur den ersten schauen will, dann also, ja, dann lohnt es sich wirklich nicht. Ich habe es trotzdem nicht bereut, dass ich ihn geschaut habe. Er ist, wie gesagt, er ist schön gemacht. Und wenn man so ein bisschen das Western-Genre gerne hat, dann lohnt sich das, zum den zu schauen. Und ich werde mir auf jeden Fall Chapter 2 dann auch geben. Einfach schon, nur weil es halt so zusammenhängt und zum Schauen, ob es ein bisschen besser ist oder ob die Storys ein bisschen zusammenlaufen. Und ich meine, wenn er es schafft, um das wirklich durchzuziehen mit Chapter 3 und 4, dann, ich glaube, er kann es schon noch retten. Aber ein herziger Start auf jeden Fall.
Dann gibt es irgendwie den Director's Cut, der 20 Stunden geht oder so. Oh Gott. Der macht sich einfach irgendein Wettrennen mit dem, wie heißt der, Rebel Moon da.
Oh Gott, ja, Rebel Moon. Auf Netflix.
Dann gibt es ja auch noch Director's Cut und noch länger geht. Die zwei wollen einfach die längste Serie, die längsten Filme, die es gibt.
Der Director's Cut von Rebel Moon scheint nicht einmal wirklich gut. Also er sagt nicht einmal wirklich besser. Man hat ja nach dem ersten wirklich schwachen Teil gesagt, ja, wer weiß, ist vielleicht wie Justice League, weißt, da ist eigentlich ein Meisterwerk, aber man hat es zum Tode gekürzt. Aber anscheinend ist der Director's Cut von Rebel Moon genauso schlimm. Also.
Hey, aber Zack Snyder und Kevin Costner, die machen einfach ein Wettrennen, wer kann die längsten Filme machen mit den schlechtesten Bewertungen.
Ja, das ist wirklich. Die wollen einfach zu viel. Es ist immer so, dass... Und ich hätte wirklich, ich meine, in Yellowstone schon grossartig gewesen. Also, der hätte einfach dort bleiben und dort weitermachen.
Also das ist wirklich grossartig.
Einfach zurück im Park mit dem...
Ja, nein, es ist wirklich Ray Yellowstone. Also wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt nachholen. Das ist einer der grossartigsten... Ich würde nicht mal sagen Western-Serie, aber es spielt schon... Das Coole Yellowstone ist, es spielt ja in der Gegenwart. Also es spielt eigentlich mit all dem ganzen Cowboy-Zeug in der heutigen Gegenwart und was für Herausforderungen es gibt mit all ihren Parks, Nationalparks und auch dort mit den indigenen Völkern und so weiter. Und er ist Patriarch und aber gleichzeitig auch ein bisschen Mafia-Boss. Also ganz, ganz eine spannende Rolle mit ganz, ganz tollen Figuren und Bilder wirklich Augenschmaus.
Voll.
Und wer dann gleich Bock hat auf Western, gibt ja 2 Spin-offs sogar mittlerweile aus Yellowstone. Der eine, wo sogar der Harrison Ford eine Hauptrolle spielt und ein Vorfahren vom Kevin Costner. Und dort bist du dann wieder im Western. Also das Universum.
Das ist der mit den Aliens, oder?
Nein. Cowboys und Aliens. Nein. Ganz ein andere. Aber dort hast du ein ganzes cinematisches Universum rund um Yellowstone und Cowboy und etwas für alle. Es ist wirklich
1923 ist das, glaube ich. Mit dem
das kann sein, 1923. Und dann gibt es nochmal irgendwie das 8083 oder so etwas. Und das ist nochmal eine Vorgeschichte von nochmal. Okay. Also,
ich meine, Yellowstone sogar so eine Soap-Opera im Nationalpark.
Ja, es ist so ein bisschen Succession-mäßig, ja. So ein bisschen, aber halt einfach irgendwie eben in dieser halben Western-Welt, aber in der Gegenwart und so. Es ist eine recht lustige Mischung, also ich finde es
sehr schön. Wir haben noch mehr Wilde Westen.
Das stimmt, absolut.
Wir wechseln noch in die Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke.
Darum fangen wir an mit Star Wars Outlaws. Das ist nämlich eigentlich auch einfach Wild West, einfach im Weltraum. Oder? Du hast das auch gespielt, Luca?
Mhm. Oh yes. Ich habe jetzt gespielt, wo bin ich? Ich bin etwa bei 5 Stunden Spielzeit.
Okay. Ich weiß es nicht so ganz. Vielleicht bei 15 oder so. Ich bin auch noch nicht ultra weit, vielleicht auch mehr. Es ist von Ubisoft, respektive von Massive Entertainment, die The Division gemacht haben. Es ist ein Open-World-Star-Wars-Game. Und ja, ich habe es sich beschrieben, Star Wars ohne Jedi und Drama. Weil es folgt einfach so, so einem Han-Solo-Verschnitt. Kay Wes, es ist so eine angehende, sie nennen sie selber ein Halunkin. Halt, weil du kannst ja wie so, im Englischen wird man immer als Scoundrel, sagt man dort. Und es hat einfach so ein, die schlägt sich einfach durch, von Job zu Job, mit illegalen Jobs zu Jobs, einbrechen, Leute überfallen. Und es fängt an mit schon einem Überfall oder einem Einbruch, der scheitert. Und schlussendlich hat sie dann einfach einen von den mächtigsten Fraktionschefs an der Backe. The Mark of Death hat sie auf sich und wird verfolgt. Und ich bin schon ein bisschen weiter, dort, wo es dann darauf rausläuft, dass, was macht man dagegen? Man sucht sich ein Bandi von Abenteurern zusammen, um noch eine grössere Kuh landen, damit man ganz viel Geld bekommt, damit man alle Probleme lösen kann. Weil das funktioniert immer.
Ocean's 11 im Star Wars eigentlich.
Genau.
Die Frage ist doch, gibt es Schwertkampf, Laserschwertkampf?
Nein, aber das gibt es nicht. Es ist wirklich einfach ohne Jedis und ich finde, das macht es aber echt gut. Okay. Ich habe das Jedi Survivor auch gut gefunden. Aber so die Schwermütigkeit, das Drama, wirklich, das bin ich immer froh, wenn es das nicht immer hat. Das Jedi-Zeug, das finde ich immer einfach ein bisschen dick aufgetragen. Und es ist einfach mal angenehm. Das ist so, ich weiß nicht, wie du findest, Luca, aber das Game hat so einen lockeren Vibe. Es passt da auch, dass du dich einfach so von einer Quest zur nächsten ziehen lässt, weil das würde die auch machen. Die hat ja nicht irgendetwas mega pressierend, so klar eben, dass sie gejagt wird. So ein bisschen. Aber so passt es eigentlich, dass sie vom einen Job zum nächsten stürchelt, so ein bisschen unbeholfen ist, aber sehr sympathisch und
es ist einfach total, eine riesige Welt. Total. Also ich finde auch, die Story, es ist eine kleine Story. Ich finde es auch schön zur Abwechslung, eine kleine Story, wo es um ihr persönliches Schicksal geht und nicht um das Schicksal von der Galaxis oder von irgendwie Gut versus Böse, Jedi versus Sith. Ich habe gelesen, die Story wird erst gegen Ende vom Game dann langsam so sich ein bisschen an das grosse Gefüge Star Wars andocken, aber bis dorthin eigentlich bleibt es relativ, wie sagt man dem, intime Story von der Kay, wo wirklich von einem Job in den nächsten stüchelt und eigentlich keine Ahnung von nichts hat, aber so tut, als ob sie es hat. Und das klingt jetzt sehr klischiert, aber es kommt sehr, sehr sympathisch über tatsächlich. Ich glaube, die Hauptdarsteller, die es gecastet haben, das Voice-Casting, das ist wirklich super. Sie hat einen Begleiter dabei, den Nix, und der ist wirklich das absolute Highlight. Das ist so ihr kleiner Sidekick und der ist nicht einfach nur dabei, so ein kleines, herziges, fast ein bisschen so katzenähnliches Alien-Viech, sondern er ist auch mega Bestandteil vom ganzen Gameplay. Mit ihm machst du mega viel. Er klaut für dich Sachen, er lenkt Leute ab, er greift sie an, damit du nachher die Leute auch kannst angreifen. Und er hat natürlich auch eine ganze Geschichte mit der Kay zusammen, wie sind sie zusammengekommen und so. Und auch das geht recht zu Herzen, finde ich. Und ja, es ist wirklich ein lockeres Open-World. Es macht nichts, fast kein einziges Gameplay-Element in dem Spiel, sei es Schleichen, sei es Duck and Shoot oder irgendwie Intrigen oder Integrieren, Infiltrieren und so weiter. Es gibt eigentlich fast kein Gameplay-Element, wo ich nicht irgendwo anders schon mal gesehen habe und vielleicht sogar im Besser. Aber es kommt alles sehr homogen zusammen da und alles, es wird alles in den Mix geworfen, was man irgendwo schon gesehen hat und kennt, und das wirkt aber sehr, sehr anmächerlich und macht wirklich Spass für mich als Star Wars Fan. Ich habe sowieso immer ein bisschen rosa-rote Brille, wenn es um Star Wars geht, gebe ich zu. Und ich habe auch hohe Freude gehabt, so ein bisschen in die Unterwelt von Star Wars einzutauchen. Weil etwas, was Outlaws mega gut macht, finde ich zum Beispiel, ist im Vergleich zu den Jedi Games, die jetzt gerade auch super rausgekommen sind, ist, ich finde, die Welten fühlen sich wirklich belebt an. Vor allem die Städte. Also die Städte selber, wo man bis jetzt ist, es wuselt, es hat Menschen, es hat ganz, ganz viele unterschiedliche Alien-Viecher. Also überall ist etwas am Laufen. Es ist wirklich so Buzzing, oder wie so ein Webennest, ein Bienennest, wo es macht und tut und lebt. Und wenn ich das vergleiche mit dem Level, mit den Coruscant-Levels aus der Star Wars Jedi Game, da hast du fast das Gefühl gehabt, dass du irgendwie bist alleine und das ist fucking Coruscant, die Hauptstadt von der Galaxis, oder? Und das ist mir eigentlich relativ hohl und leer vorkommen, was und schlauchartig alles, was nicht schlimm ist, weil das Gameplay fürs Gameplay ist das okay gewesen. Aber bei Outlaws finde ich wirklich so, du spürst die verrauchte Welt und dass du da in dieser verrauchten Welt irgendwie deinen Weg musst schlagen und mal pissest dieser Fraktion ans Bein, mal dieser und überhaupt die Fraktion untereinander, die haben es nicht gut. Und du hast zwar gesagt, Phil, also du hast nicht wirklich Stakes, oder das ist nicht irgendwie wirklich so das Schicksal von der Galaxis, wo auf dem Spiel steht, aber ich persönlich habe einmal bei der vielen Mission trotzdem huere mitgefiebert, weil das ganze Game dreht sich um das Rufsystem mit den verschiedenen Verbrechersyndikaten, wo du dich musst einschleimen. Aktionen tun deinen Ruf bei den einen verbessern, bei den anderen tun sie verschlechtern und du hast das Gefühl, ja, jetzt der Crimson Dawn ist eine von diesen vier Fraktionen, die sind mir jetzt sympathisch, da möchte ich jetzt ein bisschen aufbauen, meinen Ruf, und plötzlich kommt irgendeine Mission, wo es für dich selber, für deinen Charakter eigentlich besser wäre, irgendwie, ich muss etwas, ein Gadget klauen aus dem Tresor von den Crimson Dawns. Aber wie mache ich das jetzt, ohne dass die es rausfinden, oder? Dann musst du dich halt dort durchschleichen. Und
es hat, einfach gar nicht so Bewandtnis, aber eigentlich. Hä? Also weißt, das ganze Fraktionssystem ist so ein bisschen, ja nicht aufgesetzt, aber es kommt von denen gar nicht so drauf an, ich habe jetzt das Gefühl.
Aber ich habe gleich mega das Gefühl, also von wegen, fuck, ich will jetzt meinen Ruf bei der Crimson Dance nicht verkacken. Ich muss jetzt,
aber ich meine, du musst dich nicht verwünschen
lassen. Und dann bin ich mega, ich habe einen hohen Herzklopfen gehabt, als meine Schleichpassade. Also, weil einmal ist auch ein Start bei den Missionen, du hast nur einen Versuch.
Ja, das ist
wenn's
cool.
Wenn es scheitert, ist vorbei, oder dann hast du es halt verkackt mit denen für den Moment und so. Also es ist wie so...
Ich verstehe es, Mensch. Ich habe jetzt gefunden, mir ist es wie so egal, weil du, der eine Vorteil ist, du kannst in ihr Gebiet hineinlaufen, ohne dass sie sich festnehmen. Mm. Beim Klauen darfst du dich dann einfach nicht verwutschen lassen. Und wenn du nicht rein darfst, musst du halt schleichen. Und wenn sie dich verwutschen, kicken sie raus und dann leidet der Ruf noch mehr. Ich mache einfach was, was ich will. Und, weil es ist wie nicht so wichtig. Dazu, ich brauche auch nichts mega dringend. Weißt du, es gibt kein, du kommst keine Erfahrungspunkte über oder so. Deine neuen Skills und so bekommst du durch deine Companions sozusagen über, also Figuren, die du kennenlernst und für die schaltest, dann machst du eine Quest. Was ich noch interessant finde, wegen Nix, das Missionsdesign ist ja so auf Schleichen fokussiert. Oft ist mit Schiessen, kann sein, dass die Mission gerade abbricht oder einfach den Alarm auslöst und dann wirst du einfach übermächtig ins Imperium, schiesst dich einfach kaputt. Das finde ich eh besser, als wenn es einfach Game Over ist. Du schleichst rum, hackst Terminals und eben mit dem Nix ist schon geil, du kannst einen eben so platzieren hinter den Leuten, manuell, zum Gegner ablenken und er steuert sich mega gut. Ich habe am Anfang gedacht, das ist ein Gimmick, aber es geht mega schnell. Also es ist wirklich, wirklich praktisch und auch wichtig, dass das Schleichen gut wird, finde ich. Wo das Game ein bisschen abfällt, ist so die Konsistenz von der Qualität. Es ist, du siehst in den Zwischensequenzen manchmal sind sie gut, dann sind sie manchmal wieder schlecht beleuchtet aus und Details vom Gesicht sind so komisch. Und auch die Welten, es gibt gewisse Gebiete, die sehen super aus. Ich finde das Game von zum Beispiel visuell recht enttäuschend an, also auch mit einer mega langweiligen Mission am Anfang, wo du einfach so ein bisschen Geld zusammenkratzt. Und dann hat es aber eben gerade die erste grosse Welt, die ist super, die sieht mega geil aus. Dann kommt so eine Schneewelt, die okay ist. Dann kommt Tatooine, bin ich gewesen, wo einfach geil ist, weil es mega gross und leer ist, so wüstenmässig. Hat dann aber schon viele Flecken, wo einfach... Hey, das sieht einfach nicht schön aus. Also ist einfach wirklich da... Details sind wirklich niedrig. Also es ist komisch, wirkt fast, als wäre es noch nicht so ganz fertig. Also weißt du, funktioniert alles, es hat jetzt auch nicht mega viele Bugs, Performance ist nicht die beste, aber einfach so, da hat man halt nicht überall die besten Texturen oder irgendwie können designen und darum... Also, ist ein bisschen schade, oder? Dass es nicht, Qualität ist einfach nicht immer gleich. Aber ich finde, und eben, ich bin jetzt schon an einem Punkt, wo ich manchmal finde, ja, es ist jetzt ein bisschen langweilig gewesen, so ein bisschen das Rumfetzen. Ich habe eine Verfolgungsjagd gemacht, es ist 6 Mal müssen machen, mit jemandem, mit einem TÜV Speederbike weggefahren. Und dann bin ich mal falsch abgebogen, weil ich meine, wir fahren immer einen Affenzahn und ich meine, du kannst ja verschiedene Orte durch, aber du musst immer bei deiner Person bleiben. Dann bin ich mal irgendwie irgendeinen Felsen reingekracht und es hat einfach so oft nicht geklappt, dass einfach der Flow, die Mission ist nicht so gut designt gewesen, dass du relativ gut durchkommst, oder? Und das hat es manchmal so Sachen. Darum, eben, es ist nicht ein grossartiges Game, aber ich finde, es ist ein super stimmiges Game und ich glaube, für Star Wars Fans sowieso. Ich habe auch schon so ein paar coole Easter Eggs an Han Solo und so entdeckt, weil es spielt der Zwischenteil
5 und 6,
genau.
Ja.
Und
also der Han Solo ist gerade inkarboniert worden. Der ist jetzt gerade eingefroren worden in den Film. Das ist so quasi der, dort, um sich irgendwo anhängen. Genau.
Ja. Ah, und es nimmt natürlich, es orientiert sich auch an so Pop, also Mandalorian und so, auch visuell. Also ich bin jetzt beim Jabba the Hutt gewesen und wie dem sein Palast aussieht, habe ich das Gefühl, das ist genau von der Mandalorian. und der Intro, der Sound im Menü ist übrigens auch so wie ein bisschen schlechterer der Mandalorian-Sound, finde ich. Am Anfang hast du das Gefühl, hä, kommt jetzt da der Mandalorian-Soundtrack? Weil so das langsame Anschweben vom Sound und dann, ah nein, es ist,
ja, es ist doch
definitiv
es
von dem inspiriert, aber es ist nicht der Mandalorian. ja, aber nein, ist cool. Ich finde es cool. Also komm, dann haben wir noch, der Samuel hat noch Age of Mythology Retold gezockt. Ich habe es ganz kurz gestartet, müssen schauen, wie es aussieht.
Ja, wirklich.
Und ja, du findest es ziemlich cool, oder?
Hey, ja, voll. Also ich bin einfach so ein Nostalgiker in mir. Es ist, was ist es überhaupt? Es ist eine Neuauflage aus einem Klassiker aus 2002, Age of Mythology. Und das ist damals einfach Age of Empires gewesen, mit so in der Sagenwelt, in der Antike, mit Monster und Helden und Götter und Zauber und so. Aber so das gleiche Spielprinzip. Also
genau, das ist noch ein 2 und vor dem 3
genau, gewesen. Ja, genau. Ich glaube, was genau, wenn es 2 rausgekommen ist? 99, irgendwie so. Ja, einfach kurz nach dem 2.
Nach Age of Kings.
Ja, genau, nach Age of Kings. und es ist so das bekannte Spielprinzip, oder du baust eine Basis auf, dann hast du Einheiten und dann ziehst du halt den Krieg und so. Das kennt man, so Echtzeitstrategie. Und die Retold-Version ist jetzt für mich wirklich so, das ist so ein Lehrstück für mich, wie sich ein Remaster muss anfühlen. Weil, wenn du jetzt das Original starten würdest, dann hast du irgendeine Erinnerung an das Original, dann startest du es auf und dann merkst du, oh, die Grafik ist völlig veraltet, die Spielmechaniken sind heutzutage scheiße. Einfach so die Sachen, die halt wo die Ansprüche gestiegen sind. Und jetzt, das macht im Prinzip all die Sachen, die dich nerven würden, wenn du das Original starten, die sind halt weg. Also du hast eine komplett überarbeitete Grafik, das Balancing ist besser zwischen den Einheiten, es gibt viel so Quality of Life Improvements, zum Beispiel musst du nicht mehr irgendwie die Dorfbewohner einzeln Ressourcen sammeln schicken, sondern kannst einfach so ein Preset machen und dann geht irgendwie ein Drittel Holz sammeln, ein Viertel Nahrung sammeln und der Rest Gold sammeln, oder irgendwie so. Auch so kleinere Sachen. Und das Resultat ist dann, dass es sich für mich wie so anfühlt, als wäre ich wieder irgendwie 14. Also es fühlt sich wie so gut an, wie das damalige Spiel in der damaligen Zeit. Wenn ihr wisst, wie ich meine. Und es fühlt sich aber immer noch gleich an. Also es ist nicht ein komplett neues Spiel, dass ich jetzt irgendwie würde sagen, das hat nichts mehr mit dem Original zu tun, sondern es hat die genau gleiche Kampagne. Also die Story haben sie komplett beibehalten mit den Zwischensequenzen und allem. Die Einheiten sind die gleichen, die Mechaniken sind grundsätzlich die gleichen und so weiter. Und ja, eben, ich finde, es macht eigentlich alles richtig. Ich bleibe nicht mehr hängen an so nervigen Sachen. Die Kampagne ist schön lang. Die geht ja, eigentlich dann wie wieder eine Schwierigkeit, dass du halt spielst. Du hast so 5 Schwierigkeitsgrade. Wenn du sie in einem niedrigen spielst, dann klar, dann kannst du einfach durchschnetzeln, dann geht es relativ zügig. Und wenn du jetzt aber so eine nimmst, die dir so ein bisschen entspricht, dass halt ab und zu musst neu starten und so ein bisschen knapp gewinnst oder verlierst, dann geht sie etwa 40 Stunden, würde ich sagen.
Ah, krass.
Was, ja, also Wahnsinn, gut. Ja.
Also ich glaube so gar nie, ich weiß nicht, ich habe oft immer Skirmish gespielt, aber ich habe, es ist eines meiner Lieblings-Age Vampires, oder vielleicht sogar mein Lieblings, weil das Geile habe ich halt immer gefunden, du hast ja immer, wenn deine Stadt sich weiterentwickelt, hast du ja in der alten, kannst du dann meistens einfach irgendein Upgrade wählen und da wählst du dann eine neue Gottheit.
Genau, ja.
Und die bringt dir dann ein paar coole Fähigkeiten. Also kannst du immer zwischen 2 auswählen und halt vor allem die geilen Figuren. Das habe ich auch so cool gefunden, die mythologischen Figuren und dann hast du einfach irgendwie so eine Hydra oder am Schluss eben so Titanen. Das ist einfach so geil gewesen, wenn du einfach, dann ziehst du einfach mit deinen riesen Truppen in die Schlacht und das ist halt, die sind so cool animiert und eben, ich finde auch, die Grafik ist, es sieht huere schön aus. Also, ja. Du siehst es immer an, das ist ein altes Game, aber es sieht wirklich huere schön aus.
Und voll. Also, es ist nicht irgendwie Anno 1800 Level oder so. Das muss es auch gar nicht, weil dann wäre es überhaupt nicht mehr authentisch. Es ist wirklich so der alte Charme irgendwie, aber einfach so auf dem Stand der Zeit. Das, ja. Und das, was du sagst, ist schon so, die mächtigen Monstereinheiten, die du dann hast, die mythischen Einheiten, die fühlen sich einfach geil an, wenn mit denen kannst du Krieg ziehen und ja, und es ist auch, es hat 4 Völker, was ja relativ wenig ist, aber die sind so unterschiedlich, also sie haben einfach komplett verschiedene Einheiten und dann je nachdem, welche Götter du wählst, kommst du nochmal andere über und dann es ist irgendwie so, fühlt sich völlig verschieden an, je nachdem, wie du entscheidest, aber gleich ist es am Anfang relativ eine einfache Entscheidung, oder? Mhm. Und das finde ich so eine gute Mischung. Ja, und eben, ich habe so recht das Suchtgefühl immer wieder mal gehabt. So, weißt du, so, nur noch eine Mission. Ja, eine noch. Ja, ist gut, okay, eine noch. Und dann ist es irgendwie morgen um zwei und jetzt hättest du langsam wieder geschlafen. Ja, kostet 30 Franken. Gibt es für PC und Xbox. Ich habe die PC-Version gespielt. Es gibt jetzt schon die mit der Premium-Version hast du so das Early Access. Das ist schon seit dem Dienstag, glaube ich, offen. Das nervt mich aber jetzt mal
so aufs Neue. Star Wars auch im Fall übrigens. Hat man auch schon. Nein, also. Das kommt ja am Freitag raus, wenn du mitduckst, dann kannst du es seit dem Dienstag schon zocken.
Ja. Das macht es Bengali. FIFA auch und so.
Ja, Zweiklassensystem. Also ich finde jetzt, ja. Also gerade bei dem, oder bei dem würde ich mir jetzt niemals die Premium-Version kaufen, nur damit die Woche früher noch spielen, weil das meiste, also ich sage jetzt mal, die meisten Leute spielen wahrscheinlich eher einfach für die Kampagne und dann vielleicht später noch ein bisschen Multiplayer. Und ich meine, ob du das jetzt eine Woche früher oder später spielst, ist völlig egal. Also der richtige Release ist am 4. September, das ist glaube ich der nächste Dienstag, kommt auch im Game Pass ab Tag 1. Ja.
Welches ist der beste Gott?
Mittwoch übrigens, sorry.
Der beste Gott, ich weiß gar nicht. Ich habe gerne mit dem Zeus gespielt eigentlich. So. Also,
ja. Ich habe den Thor immer recht gut gefunden. So ja, die nordischen, weil die haben auch geile Figuren dann gehabt. Und ich glaube so Blitzangriff und so Zeugs. Weißt du aber auch nicht.
Ja, voll. Die Wikinger sind sehr cool zum Spielen. Ist auch so ein bisschen, die müssen ihre Ressourcen nicht abliefern wie beim Dorfzentrum, sondern haben so mobile Wege. Und du kannst immer auch so die ganze Wirtschaft verschieben.
Das ist cool. Und du kommst ja neben Figuren und so Angriff, Spezialangriff über. Das hat sich auch gegeben, oder nicht?
Ja, so göttliche Zauber.
Ja, genau.
Die sind genau, je nachdem, welchen Gott das hast, kommst du halt etwas anderes über. Dann kannst du so einen Meteorschauer regnen lassen oder Tornado. Das ist auch super geil.
Das ist eben schon toll.
Im Originalgame, das ist noch eine wichtige Änderung, im Originalgame hast du den einfach einmal brauchen, den Zauber. Und dann war er aufgebraucht und fertig. Und jetzt kannst du das erste Mal gratis brauchen und dann, wenn du den wieder willst brauchen, dann kostet es Glauben, das ist so die vierte Ressource, die kannst du irgendwie sammeln. Oder? Und das macht es irgendwie nochmal abwechslungsreicher. Dann hast du auch wie so einen Joker, den kannst du ziehen, wenn du den Schlag zum Verlieren bist und dann haust du von hinten einen Tornado rein und dann plötzlich gewinnst du sie.
Ja, das ist super. Also ich kann es empfehlen. Mythology Retold. Jetzt hoffe ich einfach, sie machen vom Herr der Ringe Battle for Middle-Earth einmal noch ein
Retold. Bitte.
Braucht das.
Ja, weißt du, die Xbox Studios oder vorher ist ja Ensemble Studios gewesen, die entwickelt hat. Die haben ja jetzt immer so die zwei gestaffelte Erneuerung gebracht. Also es hat irgendwie das Original gegeben, dann haben sie irgendwie eine HD-Edition gemacht.
Definitive Edition.
Und dann Definitive Edition in Age of Empires und das ist jetzt eigentlich äquivalent wie Age of Mythology. Und die HD-Edition war immer so ein bisschen vernünftig. Das ist immer so, einfach genau das gleiche Spiel, einfach höher aufgelöst und that's it. Oder? Und das ist jetzt wirklich, das fühlt sich noch mehr an.
Ja, geil. Ja. Cool. Ich muss es auch noch spielen. Wenn ich neben meinen anderen 1000 Games und
ja, ja, ja.
Es ist furchtbar. Also gut, dann sind wir da schon am Ende. Danke fürs Zuhören und euch fürs Mitmachen. Bis in einer Woche. Tschüss miteinander.
Tschüss. Tschüssi. Ciao zusammen.